Ja, vor 2, 3 Wochen habe ich gedacht, boah, das Jahr ist endlich geschafft. Und das hat so ein befreiendes Gefühl. Jetzt hat der Januar angefangen und jetzt stelle ich fest, irgendwie, boah, es ist ein ganzes Jahr vor mir. Und irgendwie ist wackelig hier. So. Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, wie am Montag wieder alles losging, dass ihr jetzt sagtet, boah, jetzt ist wieder so ein ganzes Jahr vor sich. Eigentlich ist das ja nur eine Illusion. Jetzt habe ich auch noch eine Predigt vor mir und denke so, boah, hoffentlich schaffe ich das. Jetzt hier da so 20 Minuten, eine halbe Stunde predigen. Ihr denkt wahrscheinlich, jetzt haben wir eine Predigt vor uns. Hoffentlich predigt da keine halbe Stunde, sondern nur 20 Minuten. Zum Glück fängt die Allianz Gebetswoche, die heute anfängt, mit dem Thema an und eröffnet sozusagen mit diesem Thema das Jahr mit Geist und Mut. Ja, und das passt ja schon, ne? Ich stehe hier vorne vor euch, hoffentlich mit Geist und Mut. Und ihr denkt, okay, ich brauche Geist und Mut, um diesen Gottesdienst zu überstehen. Und es für den heutigen Tag heißt es mit Geist und Mut ausgerüstet. Das heißt also, es geht gar nicht darum, wie wir Geist und Mut bekommen können, sondern wir sind ausgerüstet mit Geist und Mut. Auch wenn uns das vielleicht selber gar nicht so auffällt. Oder es vielleicht am Anfang des Jahres immer noch vollmundig klingt, weil diese Zeit zwischen den Jahren einfach viel zu kurz war. Ich finde, wenn das zwischen den Jahren ist, dann zählt das ja gar nicht richtig. Das könnte doch eigentlich 4 Wochen dauern. Das wäre viel besser. Aber es ist nicht so, dass wir uns ausrüsten, indem wir genügend Ferien machen, sondern Gott rüstet uns aus. Und darum geht es in dem heutigen Predigtext. Das ist ein einziger Satz. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Egal, wie man jetzt über diesen Satz denkt, dieser Satz ist gemeint als Ermutigung. Der Brief richtet sich an einen jungen Mann mit Namen Timotheus. Manche sagen auch Timotheus, aber ich finde, Timotheus klingt irgendwie sinnvoller. Und Timotheus war ein jüngerer Mann und vielleicht auch ein bisschen schüchtern, aber ein Mann, bei dem Paulus dachte, das ist der richtige Mann, der hat was zu sagen und der kann was ausrichten. Und so ist Timotheus entsandt worden in eine Gemeinde, um diese Gemeinde zu leiten und da Ordnung zu machen und nach dem Rechten zu sehen, weil Paulus kann ja nicht überall sein. Die Idee ist gut, aber es ist gar nicht so einfach für den Timotheus. Es gibt wahrscheinlich schon einiges an Stress. Ich meine, stellt euch das vor, hier in der Dreisam 3 wird auf einmal so ein 20, 22-jähriger Schnösel uns vorgesetzt. Der sagt uns dann, wie wir das alles richtiger und besser machen könnten oder so. Da würden wir wahrscheinlich auch anfangen zu maulen und sagen, ja, hör mal, wo kommst du eigentlich her? Was hast du überhaupt gelernt? Und ja, wieso denkst du eigentlich, uns hier sagen zu können, wo der Hase langläuft? Aber so ist das halt gelaufen. Und Timotheus bemüht sich und versucht das alles, aber es scheint wohl, dass der Stress ihn doch ganz schön mitnimmt und ihm auf den Magen schlägt, weil Paulus gibt ihm einen Tipp, der heutzutage, glaube ich, relativ umstritten ist. Er sagt ihm nämlich, trink doch einfach mal ab und zu Schoppe Wein. Das ist gut für deinen Magen. Und da kommen wir jetzt in Bereiche, wo man ganz schnell was Falsches sagen kann. Deswegen gehe ich da gar nicht weiter. Timotheus ist sicherlich kein Angsthase, weil er ist Christ geworden. Und Christsein in dieser Zeit war schon eine Sache, wo man ein bisschen mutiger sein musste als vielleicht hier in Deutschland. Man war zum Beispiel in der Minderheit. Die meisten waren keine Christen. Und es waren auch nicht alle so begeistert. Ich meine, das ist heutzutage auch so. Aber trotzdem, es war noch eine andere Situation. Also prinzipiell Angsthase war er nicht. Aber anscheinend war er doch manchmal ein eher verzagter oder unsicherer Typ, der sich auch schon Sorgen und Gedanken darüber machte, schaffe ich das und habe ich das alles richtig gemacht? Und ich würde ja so gern mal ernst genommen werden und jetzt habe ich diesen Job und bin wichtig, aber irgendwie tun die Leute so, als wenn ich voll unwichtig wäre. Und Paulus versucht in seinen beiden Briefen an den Timotheus, Mut zu machen. Mut zu machen, die Sache durchzuziehen, Mut zu machen, den richtigen Dingen nachzustreben und diese richtigen Dinge auch den anderen nahezulegen und dann nicht einfach so einzuknicken. Und relativ am Beginn dieses Briefes, denn wir sind ja im ersten Kapitel am Vers 7, das heißt also kurz nach der Begrüßung, da sagt also Paulus genau diese Sätze und die sind an den Timotheus gerichtet. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen, vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das ist so ein Spruch, der geht eigentlich für uns heute runter wie Öl. Und an den haben wir uns vielleicht schon gewöhnt, aber dieser Spruch ist gar nicht so selbstverständlich. Die Welt der Antike, in der diese Menschen gelebt haben, war ja voll von den unterschiedlichsten Göttern und Figuren. Und wir, die wir relativ lange in so einer Monokultur hier in Westeuropa gelebt haben, denken manchmal so, ach ja, Mensch, so Religionen sind ja auch was Schönes und es ist schade, dass wir nur eine haben, hier das Christentum. Es wäre ja viel besser, wenn wir ganz viele Religionen hätten. Ich meine, bei Müsli haben wir ja auch die Auswahl und bei den Brötchen. Warum muss es da nur dieses Christentum als Monokultur geben? Das andere schmeckt anders, aber es macht im Grunde genommen das Gleiche. Aber ganz so einfach ist das nicht, wenn man sich die antiken Gottheiten vorstellt. Da sind da auch eine ganze Reihe Gottheiten, die man gar nicht so unbedingt gerne haben möchte. Weil die Vorlage zu diesen antiken Gottheiten war im Grunde genommen das Verständnis, ein König, und damals konnten Könige einfach alles tun und machen, was sie wollten, ein machtbesessener Mensch, ein machtbesessener König, das war die Blaupause für viele der Gottheiten oder eine machtbesessene Königin. Und dementsprechend waren die einem nicht notwendigerweise wohlgesonnen, sondern die waren wie so eine Regierung so ist, eine selbstvergessene Regierung, die um sich selber dreht. Solange du sie unterstützt und ihnen lobhudelst, läuft das super, aber sobald du vielleicht mal einen kritischen Gedanken hast, kann das auch ganz schön nach hinten losgehen. Das heißt also, diese Götter und die Geister dieser Götter sind nicht prinzipiell automatisch alle gut für mich und auf meiner Seite. Und nur, ich wähle mir halt die Geschmacksrichtung aus, ob christliche Geschmacksrichtung, jüdische Geschmacksrichtung oder was weiß ich, antike athenische Geschmacksrichtung, spartanische Geschmacksrichtung, sondern das ist was anderes. Das heißt, so wie hier der Heilige Geist beschrieben wird, ist es nicht selbstverständlich, dass alle diese Götter, Geister und Dämonen, die die Leute sich damals vorgestellt haben, alle so waren, nämlich positiv und wohlgesonnen. Und das ist das Erste, was man sehen muss. Diese Begegnung mit dem Heiligen Geist, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht eine Drohung, eine Bedrohung, eine Repräsentation von göttlicher Macht, der uns den Willen aufzwingt, sondern ist eine persönliche Ermutigung. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist das Erste, was wir sehen müssen. Die Gegenwart des Geistes Gottes ist eine persönliche Ermutigung für uns. Und ich habe überlegt, wie kann man den Heiligen Geist irgendwie beschreiben, dass ich euch das nahe bringen kann, weil Heiliger Geist ist so ein Wort irgendwie, da kann man sich ja echt schwer was vorstellen. Und da ist mir ein Bild in den Kopf gekommen, wo ich mir echt nicht sicher bin, ob ich mich jetzt total blamier oder so. Und ob das nicht hochnotpeinlich ist, aber ich stehe zu diesem Bild und ihr könnt mich dafür vierteilen, ist okay, ich habe ja Mut, Besonnenheit und so, von daher kriege ich das schon durch. Und zwar habe ich mir vorgestellt, eine ältere Sozialarbeiterin. Ältere deswegen, weil die hat schon eine ganze Menge gesehen. Und wenn du ihr deine Geschichte erzählst, dann wird die nicht vollkommen überrascht vom Hocker fallen und sagen, nein, so schwer hast du es, sondern sie wird versonnen nicken, weil sie schon viele solche Storys gehört hat. Und auch deine Story, warum das so schwierig alles ist und wieso du da unbedingt lügen musstest oder so, oder warum da das so und so nicht geklappt hat, wie es sie vorgenommen hat, das hat die alles schon mal irgendwo gehört. Damit will ich nicht sagen, dass du sie langweilst, sondern ich will nur damit sagen, du kannst sie mit nichts mehr überraschen. Und wenn die dich anguckt, dann sieht die, was hinter dem, was du ihr erzählst, eigentlich ist. Das kann unter Umständen total angenehm sein, Weil sie sieht vielleicht was, was du selber nicht siehst, und sie versteht dich auf einem Level, wo du manchmal an dir scheiterst. Auf der anderen Seite hat das auch einen Nachteil, du kannst dir nicht mit irgendeiner müden Ausrede kommen, weil das sieht sie ja auch. Also dieses dich verstehen, dich erkennen, dich erkannt haben, hat was Zweiseitiges. Es hat was Beruhigendes, Wohltuendes, man ist zu Hause, man versteht sich, aber es bedeutet auch, ich kann da nicht vormachen. Ich kann ja nicht sagen, ja, das habe ich dummerweise vergessen, sondern sie sieht sofort, wenn sie dir in die Augen guckt und sagt, du hast das nicht vergessen, du hattest keinen Mumm oder keinen Bock. Die andere Sache ist die, diese Sozialarbeiterin ist eine, die, und das ist, glaube ich, so heutzutage in vielen Beratungsberufen so, diese Sozialarbeiterin ist der Meinung, dass du die Entscheidungen für dein Leben selber treffen musst und dass sie dich nur beraten kann, aber du musst im Grunde genommen Verantwortung für dein Leben übernehmen. Das heißt, sie steht dir gerne bei, aber sie nimmt dir nicht die Schwierigkeiten des Lebens ab. Das musst du schon durchziehen. Sie möchte gerne stärkend und beratend dabei sein, aber wenn du irgendwas hast, dann musst du das selber tun. Und wenn du was vergurkt hast, musst du selber die Konsequenzen dafür tragen. Und wenn du was richtig gut gemacht hast, dann freut sie sich mit dir. Und das Letzte ist, diese Sozialarbeiterin hat relativ hohe ethischen Standard, einen relativ hohen ethischen Standard. Das kann unter Umständen auch Stress erzeugen. Das heißt also, wenn es darum geht, dass sie sich entscheiden muss, hat sie Mitleid mit dir oder sieht sie, dass das, was du getan hast, falsch als falsch an, dann wird sie sich dafür entscheiden, dich zu kritisieren für das, was du falsch getan hast. Und sie wird keine Ausrede gelten lassen wie, es machen aber alle und ich hatte es aber so schwer früher und verstehe mich mal, da wird sie sagen, ja, okay, aber das habe ich auch schon alles gehört. Es ist nicht richtig so. Habt ihr eine Vorstellung vom Heiligen Geist? Vielleicht hat das für einige gepasst. Für Sozialarbeiter ist es wahrscheinlich jetzt ein ziemlich komisches Erlebnis, sich als Heiligen Geist dargestellt zu fühlen. Ihr müsst euch da irgendwie was anderes vorstellen. Aber wenn ich jetzt Psychologe oder Anwalt gesagt hätte, das wäre dann irgendwie komisch gekommen. Wenn ihr im Johannesevangelium guckt, in den Abschiedsreden, da finde ich, wird der Heilige Geist, wo Jesus sagt, ich entsende euch den Tröster, Paraklet oder so, das finde ich passt tatsächlich so. Aber ich glaube, man kann es gut als eine Frau beschreiben. Heiliger Geist heißt ja eigentlich auch im Hebräischen Ruach Feminium. Okay, drei Dinge gibt diese Heilige Geist, diese Sozialarbeiterin, uns mit auf den Weg, die uns stärken sollen. Das erste ist Kraft. Das ist ganz interessant, dass da in einem Satz gesagt wird, Kraft, Liebe und Besonnenheit, das sind Dinge, die wir normalerweise nicht kombinieren würden. Also was ist eine kräftige Liebe? Also wir würden sagen starke Liebe, aber Kraft, das ist irgendwie so, weißt du, wow, ne? Mit Kraft ist gemeint die Kraft Gottes. Nicht unsere körperliche Kraft, auch nicht unsere mentale Kraft, dass wir andere bezwingen können, sondern die Kraft Gottes gemeint. Und deswegen gibt es auch eine ganze Reihe von Menschen in der Bibel, durch die, die Großes getan haben für Gott in der Kraft des Heiligen Geistes, die aber selber gar nicht so Krafttypen waren, sondern unter Umständen sehr anfällig waren für moralische Anfechtungen, dummes Gerede oder was weiß ich. Das ist die Kraft Gottes, die dort wirkt. Das ist die Kraft Gottes, die vielleicht auch mal ein Wunder wirkt. Zum Beispiel so ein Wunder wie, dass Menschen sich verändern. Oder so ein Wunder, dass Menschen an Leib und Seele gesund werden. Oder das Wunder, zum Glauben zu stehen, auch in schlimmen Situationen. Das ist das Erste, was der Heilige Geist in uns wirkt, sagt Paulus. Eine Kraft, die Kraft Gottes. Das Zweite ist die Liebe. Liebe ist ein tolles Wort, aber Liebe ist im Deutschen ein deswegen so ein tolles Wort, weil sich da jeder irgendwas drunter vorstellen kann. Das wird jetzt auch wieder schwierig, was ich sage, aber ich liebe zum Beispiel dieses Headset. Ich habe das ausprobiert, dass ich kann damit bis vor die Box gehen und es wird nicht rückkoppeln. Das ist, finde ich, total gut, wenn ich nicht gucken muss, wo ist das Mikro, sondern einfach meinen Kopf bewegen kann. Ich liebe es, mit einem Headset zu sprechen. Nach dieser Predigt werden wir ein Lied singen, was ich total liebe. Das habe ich jetzt vor ein paar Tagen kennengelernt. Das heißt 10.000 Reasons. Vielleicht gefällt es euch ja auch. Ich finde es ein absolut geiles Lied. Ich liebe natürlich auch meine Frau. Aber trotzdem würde ich sagen, kann man diese drei Lieben nicht miteinander vergleichen. Im Griechischen, und die Griechischen sind ja Philosophen, Weisheit, ne? Die Weisheit hat ja in der Antike bei den Griechen angefangen. Die Griechen waren da exakter und haben da unterschiedliche Worte gehabt für jede Sorte von Liebe. Also, das Wort von Liebe, was hier steht, ist nicht das Liebe für, was ich tun würde für mein Headset. Sondern das Wort Liebe, was hier steht, Agape, das ist eine helfende Liebe, eine diakonische Liebe. Eine jemandem beistehende Liebe. Also, unter Umständen die Liebe für meine Frau, aber irgendwie auch noch einen Titsch anders. Und auch eine andere Liebe, wie wenn man irgendein Lied super findet. Es geht um die helfende und erbarmende Liebe. Das ist die Liebe, die hier genannt ist. Wenn also es heißt, dass der Heilige Geist uns Kraft und Liebe gibt, dann bedeutet diese Liebe, der Heilige Geist gibt uns Kraft, Positives in dieser Welt zu bewirken, und er gibt uns Liebe, und diese Liebe ist ausgerichtet, Menschen zu helfen und ihnen zu dienen. Da stellen wir auch schon fest, dass diese Kraft und diese Liebe ineinander sinnvoll in Beziehung stehen und gut zusammen passen. Und das Letzte, Besonnenheit. Besonnenheit ist so ein Wort, irgendwie, ich weiß nicht, ob das noch in Mode ist oder so, weil eigentlich sollte es nicht heutzutage besonnen, sondern zügig und schnell alles gemacht werden. Aber wenn man mit dem Gefühl göttlicher Berufung und göttlicher Macht erfüllt, beseelt von der Liebe Dinge tut, kann man auch Dinge ungeschickt und dumm tun. Manchmal braucht man auch Besonnenheit und muss sich überlegen, zum Beispiel, wie kann man Menschen ein Segen sein? Nicht immer ist das, was wir als ersten Impuls haben, wo wir denken, das mache ich für diesen Menschen, dann geht es ihm besser. Nicht immer ist der erste Impuls der gute Impuls. Manchmal ist es total schwierig, für andere Leute etwas Gutes zu bewirken. Allein wenn man sich überlegt, wie können wir in dieser Welt durch unser Kaufverhalten Gutes bewirken, stellt man schon fest, wie kompliziert das alles ist. Da gab es neulich einen Streik von Kindern in, ich weiß nicht was für einem Land. Da ging es darum, dass die Regierung endlich Kinderarbeit verboten hat. Weil das so ein internationaler Standard ist, dass Kinder nicht arbeiten sollen. Und da haben die jetzt allen Kindern bis 10 oder 11 Jahren haben die jetzt verboten, dass sie arbeiten dürfen. Das heißt, all diese Kinder, die gearbeitet haben in diesem Alter, haben keine Arbeit mehr. Mit dem Erfolg, dass die Familien Not leiden, weil die Familien darauf angewiesen sind, dass diese Kinder auch gearbeitet haben. Und dann haben die Kinder vor der Regierungssitz protestiert, weil sie arbeiten wollen. Ich meine, klar würden die lieber gerne spielen und in die Schule gehen, aber das ist eine Realität, die ihnen nicht angeboten wird. Aber sie haben gemerkt, dass das bisschen, was sie arbeiten, auch ihrer Familie hilft. Und da haben die protestiert dagegen dieses Kinderarbeitsverbotsgesetz. Und da habe ich gesagt, ja Mensch, das ist kompliziert. Ne? Da wollte den Kindern geholfen werden. Und okay, also wir brauchen Besonnenheit. Die letzte Frage ist, wie kommen wir überhaupt da dran? Also bei so einem Sozialarbeiterin weiß man, die hat vielleicht eine Sprechstunde, man muss einen Termin machen oder so. Keine Ahnung, ich war noch nie bei einer Sozialarbeiterin, fällt mir gerade auf. Aber ich stelle mal vor, da macht man einen Termin. Oder sowas. Das ist interessanterweise mit dem Heiligen Geist nicht so. Man muss keinen Termin machen, weil ähnlich wie Jesus und der Vater im Himmel ist er omnipräsent, das heißt überall und zu jeder Zeit da. Nur, was man trotzdem machen muss, man muss ihm ernsthaft begegnen und ernsthaft sich mit ihm unterhalten. Genau wie in so einem Gespräch mit einer Sozialarbeiterin. Da kannst du die Stunde, die du mit der redest, verlallen, indem du irgendwelchen Kram erzählst, oder du kannst wirklich wichtige, konkrete Sachen sagen und auch gut zuhören, was gute Handlungsoptionen sind. Und genauso geht es auch mit dem Heiligen Geist. Wir müssen uns viel Zeit nehmen, wir müssen ehrlich sein mit dem, wie es in unserem Leben aussieht, und es ist wichtig, dass wir auch zuhören, was er uns sagt. Und wenn wir nicht tun, was er sagt, dann hätten wir uns die Sache schenken können. Genauso wie bei so einem Beratungsgespräch. Wenn man da sich überlegt, was ist eine gute Handlungsoption, man gemeinsam sich überlegt, so und so gehen wir das an, und es dann nicht tut, dann hat man auch im Grunde genommen dieses Gespräch für umsonst geführt. Und so ähnlich ist es auch mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist steht hinter uns, er gibt uns Kraft, Liebe und Besonnenheit, aber vorwärts kommen wir nur, wenn wir uns ändern. Okay, das war jetzt meine Predigt. Ich hoffe, diese Sozialarbeiterin begleitet euch in der kommenden Woche bei euren Dingen zu Hause. Und jetzt singen wir 10.000 Reasons und das Musikteam wird uns dieses Lied irgendwie beibringen, vorsingen. Ja, so schwer ist das eigentlich gar nicht.